Nicht wüscht. Das ist der Podcast von Hans-Jürg Zink zu seinem Mundart-Roman «Tüet nicht wüscht, eine Gimmerliebe von seiner Zeit, das Gäbige am Thunersee». Erschienen 2023 im Neptun Verlag Bern. Das Klavierintro ist von Edwin Peter. Lesen tut der Hans-Jürg Zink. Folge 15, Kapitel 19, Andrologie und heidnische Liebe. Zum Glück ist es nicht so kalt und der Heimweg nicht so lang. Am Gena treffen sich kaum Leute. Gerade bevor es die Stegen aufgeht zur Freischützbrücke bei der Galerie von Arx, hat die Schule kurz still. Dahin hat der Götti Werner letzten Herbst eine Ausstellung gehabt und glaubt noch recht gut verkauft. «Gefallen dir denn seine Bilder?», fragt Senni. «Nicht gern gleich. Die kleineren Sachen, vor allem die Radierungen und die Steindrucken, manchmal besser als die grossflächigen Ölbilder. Da sind wir am Weissen seine Felsformationen lieber.» Auf der Brücke hat es kaum Verkehr. Einmal donnert oben ab einen Töff mit übersetzter Geschwindigkeit Richtung Bahnhof. Ein Taxi fährt ob sie. «Der muss auch ein paar holen, die es am Winterbau nicht mehr aushalten», kommentiert Schül. Aber urplötzlich weiss er, jetzt sind keine faulen Sprüche mehr angesagt. Der Stier bei den Hörner packen, denkt er. Peinlich ist nur, wenn man über Peinliches nicht redet. Unten an der Brücke zieht der Zenni mit über die Strasse. «Komm, schau einmal etwas.» Und schon stehen sie vor der Glastür mit der Aufschrift «Leihbibliothek». «Oder, was mangelt dir zu gucken?» Zenni schaut ratlos. «Weisst du noch, letzten Herbst nach der Klosterexkursion, wo ich mich so blöd habe benommen? Ehrlich gesagt, weiss ich heute noch nicht warum.» Am Ende sind meine voll Fragezeichen. «Im Türenmatt steht doch das Ende für Leihbibliotheken.» «Ja und? Das hat dir denn scheint so gefallen. Aber was hat das mit deinem peinlichen Benehmen zu tun?» «Eben, das hat er denn nicht können erzählen. Ich bin eben einmal davor der Winter.» Schül weiss, ich muss es sagen, wie ich es denke, sonst bekomme ich einen Kropf. «Da hier kann ein Buch auslehnen, so ein Fotobuch mit Zenni lost und wartet geduldig. Was er aber zu lang geht, macht sie den Satz fertig. «Mit blotten Weiberdech, was anders? Hänsel hat schon als Schulbub so Zeug heimgeschleppt, wie es der Himmel her war, und hat gemeint, wir merken es nicht. Aber einst, als er schon in die Gimmer ist gegangen, hat er direkt gefragt, was soll das? Es war so ein FKK-Häftling. Und da sieht er gerade aus, wie er ist, das sei eine Wegsvorlage. Ich sehe, bei dir würde so nichts anders sein.» Schül weiss nicht, soll er lachen oder sich schämen und schweigen. Aber plötzlich geht ihm noch mehr Zeug durch den Kopf. «Weisst, oder nur diesen Film, wo Eschi davon erzählt hat, bin ich auch schauen. Und wenn es dir kommt, dann kommt es dir», kommentiert Zenni. «Dir sind doch alle zusammen die gleichen unreifen Schwächlinge. Und man kennt Haar besser, wenn er mich brüht.» Schül schweigt und schämt sich. Enni bleibt auch still. Sie laufen nebeneinander dem Bahnhof zu, durch die Unterführung ins Villenquartier und stehen schon gleich bei Weissens Gartentüre. «Was machen wir?» «Hast du mich jetzt nicht mehr gern?» sagt der Tauch. «Sagen wir es so, Giulio. Du machst mir das gerne haben, nicht ging ganz einfach. Aber weswegen sollte dich plötzlich nicht mehr gerne haben, weil du ehrlich zu mir bist gsi. Das wäre doch keine Machenschaft. Meinst du, wir Frauen hätten nur Schokolade-Seite? Jetzt kommst du mit in hier und schüttelst die Trauerminen ab. Die Paula muss das nicht merken. Sonst meint sie noch wie deine Mutter, wir hätten Kritz zusammen.» «Nein, gell, das haben wir wirklich nicht», macht Schüler erleichtert und drückt das Enni fest an sich her. So laufen sie zusammen durch den Garten am Haus zu. Das Töckti hat sich in Trainer gestürzt, wo sie die zwei hat gehört reinkommen. So früh hätte sie sie doch nicht erwartet. Aber sie hückelt gern noch ein bisschen Salon mitnehmen. Und die Idee von Flaschen Roten findet sie geradezu hervorragend. Sie holt noch ein bisschen Brot und Käse aus der Küche und ein Päckchen Basler Leckerli ist auch noch rum. «Soll ich eine schöne Musik auflegen?», fragt sie, nachdem sie die Gläser haben lassen. «Wir haben eigentlich gerade ein bisschen die Ohren voll», wehrt Annie ab. «Und geniessen die Stille hier bei dir.» «Oder stören euch? Wettet ihr lieber allein sein?», fragt das Döckli plötzlich. «Nein, kannst denken, Paula», macht Jules. «Mit dir kann man so gut über alles reden. Da geht es den anderen Orten verklemmt dazu.» Die Paula schmunzelt. Sie versteht die Anspielung sehr gut. «Zum Beispiel», fährt Jules an und macht eine längere Pause. «Wett ich schon lange wissen, du bist ja Frauenärztin. Gibt es eigentlich auch Mannenärzte?» Die Frau Doktor lächelt. «Das ist nicht etwa eine dumme Frage, Jules. Sie deutet nämlich auf ein Problem hin, das mit der Rolle der Geschlechter in unserer Gesellschaft zu tun hat. Alles, was mit dem werdenden Leben zusammenhängt, Zeugung, Schwangerschaft, Geburt, schanzt man den Gynäkologen zu. Und tatsächlich gibt es das Badan für die Männer schlicht und einfach nicht. Andrologie ist zwar ein Begriff.» «Aha», sagt Jules, «das hieß die Lehre von den Männern.» «Ganz genau», erklärt das Döckli. «Aber diese Disziplin gibt es erst als Idee, die noch niemand in die Tat umgesetzt hat.» «Ja, gemeint, es gäbe Spezialisten für Geschlechtskrankheiten», sagt jetzt Senni. «Ja, die sogenannten Venerologen. Aber erstens sind Geschlechtskrankheiten etwas, das Männer und Frauen bekommen können. Und zweitens ist es eben wieder typisch, dass man da dabei nur an die Männer denkt. Aber, will die Schüler jetzt wissen, was machen die Männer, die ein Problem... Was für ein Problem, Mensch? Eben, zum Beispiel mit ihrem Geschlechtsteil haben. Für die wären dann auch die Urologen zuständig. Die, die sich mit der Wasserleitung beschäftigen, wo hinterlistigerweise auch noch gerade Samenflüssigkeit durchläuft. Zähne muss laut lachen. Ihr seht, es ist nicht ganz einfach mit der modernen Medizin, wo manchmal eben noch alte Zöpfe dranhängen. Weil für alles, was mit Fruchtbarkeit, Verhütung, Zeugung, Kind bekommen oder nicht bekommen zu tun hat, sollen wir Frauenärzte zuständig sein oder allenfalls noch Hausärzte. Das ist einfach nicht richtig. Jules schlückt sie Bordeaux und kätschert an einem Leckerli rum. Er scheint nur halb zuzuhören. Annie und Stöckli tauschen vielsagende Blicke. Jetzt rafft er sich zu einem Fragesatz auf, schaut aber keiner von den beiden Frauen in die Augen. «Ist eigentlich Onanieren etwas Schädliches? Ich meine, bei Gielen oder jungen Männern?» «Wie meinst du jetzt das? Schädlich?» fragt Paula ganz sachlich. «Für den Körper oder auch für das Hirn, dass man verblödet oder kein Kind kann bekommen später.» «Also, das Zweite stimmt eindeutig nicht», redet Annie Klartext. «Da hast du recht», sagt Stöckli. «Auf die Fruchtbarkeit der Spermien hat Selbstbefriedigung überhaupt keinen Einfluss. In der Bibel heisst es, man soll nicht den Samen vergüten», glaubt Jules sich zu erinnern. «Ja, das berühmte Selbstbefleckungsverbot, wo so richtig Wasser auf die Mühlinen von der frommen Christen war und ging noch ist. Hand an sich legen und bestraft werden ist ein eingefleischter Mechanismus, wo noch heute ganze Völkerstämme eingehämmert wird. Ich finde es entsetzlich», regt sie sich auf. «Dabei ist die Natur die grösste Vergüterin», lacht Zenni. «Von 100'000 Spermien findet der einzigste Weg zu mir. Und das auch bei den Tieren, nicht nur beim Mensch.» «Aber machst du dich noch besinnen, Annie, an unsere Diskussion über Unzucht zu Nonnenhausen? Der Satz, Unzucht ist jede Befriedigung des Geschlechtstriebs, ohne Kinder zu wollen, den habe ich nämlich beim Wilhelm Busch in seinen Notizen gelesen.» «Ja», seufzt Paula, «da sind wir halt noch tief im 19. Jahrhundert.» «Aber der Horni sieht so so», behauptet Jules. «Wer ist der Horni?» fragt Paula. «Ich weiss», sagt Zenni, «kleiner komischer Kutz aus Schülers Klasse. Aber ich würde vorschlagen, dass wir noch über etwas anderes Zeug reden, zum Beispiel vom Verblöden.» Jetzt schaut Schüler seinen Schatz gross an und er klopft innerlich. Meinst du da vom Onanieren können wir verblöden? Paula lässt interessiert zu, was aus dem Gespräch wird. Was heisst denn das schon, verblöden? Fragt Sanni etwas spitz. Ich sehe mehr an eine Auswirkung auf die Seele. Wenn ihnen ging nur die Selbstbefriedigung im Grind hat, bei Hänsel habe ich eine Zeit lang schwer den Eindruck gehabt. Es war wie eine Sucht, wie wenn er auch nichts mehr anders hätte können sinnen. Das ist doch auch eine Form von Verblödung. Erst, wenn er da mit richtigen Weibern hat angefangen anbändeln, hat das bessert. Aber erstens nicht ganz und zweitens hat ja sein Frauenkonsum auch etwas von einem Suchtverhalten. Aber er hat es halt nicht gestohlen, mischt sich jetzt Paula ein. Victor war genau der gleiche. Wer ist Victor? Fragt Jules. Unser Vater, macht Sam etwas traurig. Victor Trommer. Ja, Paula, Mäger hast recht. Aber jetzt erzählt noch etwas vom Winterball. Ist es denn nicht schön gewesen? Derweil, dass Jules und Annie den Bau rapportieren und Paula muss zugeben, sie haben noch nie einen Twist gehört, verschwiegen dann gesehen, wie man nicht tanzt, schlägt die grosse Kastenuhr, die das Glüt vom Big Ben von London imitiert, halbe. Schon halbe drei, sagt Paula fast ein bisschen erschrocken. Ich sollte global weg jetzt doch schlafen. Gute Nacht zusammen. Abwäschen tun wir den morgen. Damit verschwinden sie auf ihren blümelten Pantoffeln mit geschwinden Schritten die Stegen auf. «Hilfst du noch ein schönes Musikli hören?» fragt Jules und schaut sein Schätzchen ganz zärtlich lustig an. «Meinst du Ramel? Aber ganz leislig, sonst kann Paula nicht schlafen.» Und sie geht gerade die Platten auflegen. Jules hockt Liglixen auf die Sofa, Kittel und Krawatte hat er schon lange abgelegt. Zenni ist in seinem Bauröckli ohne Jäckli und lagert sich neben. Sie umarmen sich, schauen sich in die Augen, legen die Lippen aufeinander. Und irgendwann fährt Jules am Mädchen über den Kopf, über die Achseln, macht ihr den BH-Träger ab, packt ihre Zuckerstöckli aus, streichelt und münchelt sie. Und sie genießt es offensichtlich und lenkt ihm die Hosen und so. Träumen sie zusammen vom Süden, von Griechenland, wo Daphnis und Chloe in sommerwarmer Natur ihre heidnische Liebe leben. Kapitel 20 Bewährungsprobe. Erster Teil. Er seid denn nicht da über die Ostern, sagt Jules zum Pfarrer. Vor allem wegen dem Singen tue ich es ihm leid. Aber er ging drum vom grünen Donnerstag bis am Ostermendi mit der Freundin ins Oberland Skifahren. Er müsse dringend mal ein bisschen Fortschritte machen. Nach einer Kunstpause, wo Jules nicht mehr recht weiss, was sagen, und gäbiger tut, wie wenn er auf noch mehr wartete, fragt er mit gespielter Strenge, «Wirst mir abtrünnig, Jules?» Und Jules ist nicht sicher, ob das jetzt ernst oder ironisch gemeint sei. Darum sagt er ein Spürli Taucher. Wie gesagt, das Ostersingen werde ich vermissen, aber ich will halt unbedingt einst am Ende seine Mutter lernen kennen. Sie hat einen Bergbauernhof und ein kleines Lädeli. Und wir werden in diesen paar Tagen sicher nicht nur faulenzen. Das wirkt. Der gebiger Uli streckt ihm die Hand entgegen und sagt, Nein, schon gut, Jules. Genieß die kurze Zeit mit deinem Schatz. Ich bin froh, wenn ich die nach der Ferien wohlbehalten wiedersehe. Jules gibt der Händedruck herum, schaut die gebigers blaue Glubschaugen und studiert kurz, ob sich hinter dem wohlbehaltenen Anspielung versteckt. Aber es kommt ihm nichts in Sinn. Als er eine die Szene schildert, meint sie nur, der spürt einfach, dass ich nicht so fromm bin, wie er es gerne hätte und nicht begehrte, nach seiner Pfeife zu tanzen, wie es darauf abkäme. Kurz bevor Jules mit Rucksack, Ski und Stöck die Reise zum Emni auf und unternimmt, geratet ihm eine kleine Platte von einem gewissen Georg Kreisler in die Hände. Sie gefällt ihm deren Weg, dass er sie noch am Mittwochnachmittag mindestens fünfmal lost. Er läutet den Emni an, der schon anfangs Ferien heimgereist ist. «Hey Schatz, hat's bei euch oben einen Grammo?» «Ja, sie haben ihr ein bisschen mit heimgenommen.» Und er, weisst, ich habe eine Platte gekauft, da verreckst. Jazz und klassisch, fragt sie. Weder noch, ich verrate noch nichts. sagt Jules geheimnisvoll. «Wie heisst eigentlich dein Mütti zum Vornamen?» fragt Giulio, als er an diesem frühlingshaften grünen Donnerstag in seiner schwarzen Skimontur hinter einem Männchen vor der Postautostation im Haus mit dem Lädeli zuläuft. Der Fussweg lässt unter dem Schnee schon den Boden sehen. Es geht gegen Mittag, der Rucksack hängt an und die kalten Ski tun ihm ungebig weh auf der Achsel. So, dass man nicht einmal den Anblick von Niesenkötti vor dem knutschblauen Himmel begeistern kann. Zenny, wo Jules Reisetasche schleift und zu den grauen Skihosen nur gerade ein rotes Kurzarmblusli anhat, bleibt einen Moment stehen und dreht sich um. Eigentlich heisst sie Rosa, geborene Steffen, aber als sie um einen anderen sieht sie nur Trös oder die Trommermüte. Und wie soll ich ihr denn sagen, macht er etwas unsicher. Ich täte es einfach mit Frau Trummer probieren. Sie kann dir ja dagegen noch etwas anderes vorschlagen. Frau Trummer scheint dem Mütti zu passen. Das kleine Persönli mit dem freundlichen Runzelgesicht oder grauen Bürzi-Frisur bittet die zwei Jungen gerade zum Tisch. Aber Zenny ist nicht die, die sich vor Mutter lassen bedienen. «Hock du zu, Mütti», sagt sie. «Ich schöpfe den Zuppa.» Jules merkt, wo sein Schatz hat gelernt, Küche zu tigern. Nach der Gemüsesuppe kehrt Zenny auf der Kunst das letzte Mal die Rösti in die Pfanne und dreht Bratwürste in die Zwiebelschweizer. Das Mütti kümmert sich derweil um einen Randensalat. «Das Dreiha gibt es am Wertig bei uns nur Brunnenwasser. Das ist Luther schon nicht teuerst und kommt sauberst zur Röhren aus. Wir haben eine eigene Quelle», erzählt sie. Zu Jules sagt sie dir und Herr Schwander. Und er findet das in Ordnung so. Schliesslich kennt man sich erst seit heute. Nach Messen muss die Frau Trummer in Laden. Annie und Jules machen die Küche. Sie holt schnell noch den Grammo und steckt ihn ein. «Hast du die Platte wieder? Ich bin gespannt wie nur etwas.» Jules sucht im Rucksack die kleine 33-Tourenscheibe im blau-gelb-weissen Umschlag führen und legt sie auf. Drei-Vierteltakt von einem starken Klavier. Ein lüpfiger Walzer und dort plötzlich die scharfe, ironisch-lustige Mannenstimme, die zu einem Frühlingslied ansetzt. «Schatz!» ist das erste Wort. Und genau so banal geht's weiter. «Das Wetter ist wunderschön!» Zenny fragt sich noch bis zum dritten Reim, was echt da dran soll gut sein. Und sie fragt sich so lang, bis der Refrain einsetzt und plötzlich das Wort «Tauben vergiften im Park» der ganzen Walzer Seligkeit ein Ende macht und eine wüste Wirklichkeit ins Bild holt, wo natürlich, das ist ihr klar, eine bösartige Erfindung von dem Kreisler ist. Sie fragt sich, wie man das noch steigern kann, wenn die erste Strophe schon die ganze makabre Pointe serviert. Aber man kann, weil jedes vergiftete Taube noch viel brutaler tönt, wenn er die Idee geben Tauben vergiften. Und was er unheimlich einfährt, ist der Wiener Akzent. Sie fährt sofort an, den innerlich zu kopieren und genießt es noch viel mehr beim nächsten Song vom ausgesprochen schönen Heinrich, wo er logischerweise sofort ihre Brütchen Sinn kommt. Und sie ist bügelt ab der Reimflut und diesen Begleitrhythmen. Am liebsten ging sie gerade ans Klavier probieren, aber das ist gäng noch verstimmt, also nicht brauchbar. Möglicherweise hat es sogar Feuchtigkeitsschäden aufgelesen den Winter. Aber sie kann das Problem eine Mütti zu allem anderen suchen jetzt nicht auch noch aufhalsen. Dass einer 18 Jahre auf ein Telefon von seinem Schatz wartet, finden sie beide ein bisschen abstrus und trotzdem lustig. Eine eher harmlose Nummer. Hingegen der letzte Song auf der hinteren Seite hat es in sich. Vom Psychiater ist die Rede und von zwei, die dort warten. Und er verliebt sich in sie. Viele Fremdwörter kommen vor, Jules versteht nicht alle. Beim Satz «Die Liebe ist die Krise einer Drüse» müssen beide laut lachen. Auch Jules, der den Vers schon kennt. Er schaut seinem Schatz verschmitzt in die Augen, wie für zu sagen, «Gell, es ist doch so!» Und sie grinsen zurück. Zwar wissen beide nicht genau, was für eine Drüse da gemeint ist, aber der Schluss vom Lied, «Denn unsere Liebe ist psychosomatisch und bei Verliebten nennt man das normal!» dem können sie sich wieder ganz anschliessen. Zenny fragt allerdings, was heisst jetzt schon hier psychosomatisch? Und Schül zückt sie griechisch Karte. Seelisch-körperlich, geht er zur Antwort und geht die Platte dran. Sättige Lieder wollte ich auch mal machen. Schül hockt nachdenklich auf seinem Kochentaburettli. Du könntest ja den Klavier spielen dazu. Zenny schaut, wie viel Glut es noch im Feuerraum hat und regliert den Ofenzug. Aber einfach sind die Begleitungen dann nicht etwa, stellt sie fest und zieht den Kochenschurz ab. Sie tönen nur verdammt eingängig. Wo hast du eigentlich dein Klavier? Fragt er. In meinem Gartenopne, aber wegen noch gern nicht brauchbar, es ist das Elend, jammert sie. Nach einer Pause wechselt sie den Ton. Was, Giulio? Jetzt ist es 2 und wir haben gerade knapp die Küche fertig. Die Mütti arbeitet schon lange im Lädeli, muss ihm helfen. Vor dem Festtag ist ging besonders viel Kundschaft umeinander. Jetzt habe ich gemeint, wir gehen zusammen noch ein bisschen in den bunten Frühling hinaus, witzelt Schül. Aber fahrt ihr sofort weiter? Nein, nein, ist doch klar, wir helfen. Spazieren können wir den morgen. Nein, befiehlt Zenny. Morgen gehen wir auf die Ski. Und Schül kommentiert geknickt. Oh ja, das hätte ich jetzt fast vergessen. Und sie, ja, hab ich's, verdrängt hast es. So viel verstehe ich denn auch von Psychologie. Seit klein hat Schül ein Skilift-Trauma. Er ist als Erstklässler auf einem Tauerli-Lift so manchmal drabgeht, dass man ihn nicht mit 7 Ross wieder auf so eine Zugmaschine gebrungen hat. Darum ist er froh, hat es hier bei Trummershop noch weit und breit kein Lift. Aufgestiegen wird mit V. Auch das kennt Schül. So, Burschen, schnallt euer Pelzen an, hat Albelopsiger an Lenk im Skilager befohlen. Nur dort hat es Lifte gehabt, sogar eine Sesselbahn, aber nein, eine halbe Stunde lang hat man ihm durch den Talkessel müssen nachschalpen und den Anstieg mit den Fällen in Angriff nehmen, der noch gerade einmal Minimum eine Stunde hat gedauert. Der Araber war ein Tiefschneefan und Tourenfahrer und hat das samt der hohen Kunst vom Telemark, wo ihm erlaubt, den Tiefschneehang mit eleganten Schwüngen zu bewältigen, seine Klasse weitergeben. Am Start vor der Abfahrt hat er brüllt: «Bis der Rapsen, das kann jeder Lackel! Die wahre Kunst vom Schienen, die zeigt sich erst im Teufelschnee, mir nach!» Damit ist er nicht gesegelt, der Haken gehen zwischen den Zängen, die Skistöcke elegant in Luft für Alben eins abzustossen, die Schüler wohl oder übel hinten drei, ein paar haben schon die neue Technik vom Wedle beherrscht und sie pfeifen Graterhang durchabgehebt, gestoben hat es wie Teufel. Ein paar haben es mit Kriegeler oder Stemmbögen probiert und sind wegen dem Widerstand vom Teufelschnee unterwegs halt 2-3 Mal an Ranzen geflogen. So Nüsse wie Schwanderschül hingegen haben mit geschlossenen Ski langsam geradeaus zu einem Ende vom Bord angesteuert, haben dort eine Spitzkehrung gemacht und so mit minimalem Höhenverlust im Zickzack-Gang weiter. Und etwa nach einer Viertelstunde haben die auch sie zu unterst am Hang den Anschluss an die Herde wieder gehabt. Aber die Kommentare vom Rest sind überwiegend ironisch bis mitleidig ausgefallen. Die Blicke hätten töten können. Oder Telemark gelehrt hat niemand. Der Aufstieg heute auf einen Hühnerhubu ist ähnlich und doch ganz anders. Zenny lässt seinen Schatz vorausgehen. Er soll das Tempo machen. Dazu schaut sie dann, ob er an seinem Laufstil etwas verbessern könnte. Zudem gäbe es 2 eisige Aufstiegsregeln. Ging im gleichen Rhythmus und schnaufen, nicht schnurren. Schül probiert die Worte zu beherzigen. Und wenn er das mit dem Rhythmus schwieriger täuscht, wird er zu schweigen. Mit dieser Sachkenntnis stellt Zenny gleich einmal fest, dass er die Bindung nicht gut eingestellt hat, überhaupt seien die schweren, hölzigen Attenhofer Latten, die Schül vom Vater geerbt hat, gar nicht ideal für so eine Tour. Auch die Skischuhe seien ein Antikmodell und Schül gesteht an Wintertagen früher er ging elend an die Füsse. Zwar jetzt im Frühling sei das nicht das Problem, aber ein sicheres Gefühl auf den Ski stellte er sich anders vor. Langsam brennt die Sonne, es macht warm. Schül kommt ins Schnaufen, bleibt stehen und bricht das Schweigegebot. Hättest du mir einen Traubenzucker? Leider nicht, lächelt Zenny mitleidig. Sie treppelt mit ihren schwarzen Herzmetallski leichtfüßig neben ihm, legt ihm den Arm über die Achseln. Nicht aufgeben, Giulio. Noch eine halbe Stunde, dann sind wir oben. Dann gibt es einen Rast und eine Zwischenverpflegung. Kommt reich bloß ein Schlückchen Tee. Sie holt Feldflaschen aus seinem Rucksack. Er stützt sie an. Auch sie nimmt den Schluck und nachdem sie den Gutter versorgt hat, packt sie entschlossen seinen Kopf und platziert ein Lippenpomade gesättigtes Mündchen aufs Schülsmaul. Er verliert fast das Gleichgewicht. So, das ist besser, Wandtraubenzucker. Jetzt hast du hoffentlich um die Pfupfbesuche. Und tatsächlich, es nützt. Schülse Launkurve geht obsi draus. Die Energie kommt zurück. Nach 25 Minuten stehen sie beide auf dem Hubu. Der Rundblick auf das Panorama von Wildstrubel bis Niesen, der glitzerige Schnee zu ringsherum und die Aussicht auf die Abfahrt über die stotzigen Höger runter bis ins Tal, all das nimmt Schül der Schnuf. Sein Herz schlägt schneller, vor Freude oder vor Angst. Wer weiss das schon? Nach weiteren 25 Minuten sind Brot und Käse und müde Birrenschnitz vertilgt. Ein bisschen Tee bleibt noch für später. Zähne mahnet, streich da. Wir wollen fahren, solange der Schnee noch weich ist. So ab den Drünen wird Bruchharst raus. Das wäre für dich eine Suppfreude scheinen. Schül sieht, es geht schon gegen die zwei. Er rafft sich auf, auch wenn es ihm stinkt, und steigt auf seine Ski. Die neu eingestellte Bindung macht ihn sicherer. Und überhaupt hat er ja das Glück, so denkt er, eine ganz, ganz liebe, verständige, gute Lehrerin neben sich zu haben, die sicher die stotzigen Hängs durchab ins Tal wird lotsen. Wenn nur die Ski so wetten, wie ich will, sinnet er. Der Kriegel beherrscht er noch gang nicht wirklich. Stemmbögen sind ihm zuwider, das ist so Anfängerzeug. Kannst du der Telemurks? Fragt er sie Schatz. Da hat es Lopsiger Alben vorgeführt. Sieht schon noch gent aus, aber halt nicht Mode. Du meinst der Telemark? Sagt sie. Nein, das habe ich nie müssen lehren. Der Retti hat ihn noch beherrscht, aber du gefunden, solange man nicht grosse Bergtouri mache, sei der nicht nötig. Und was du zu Wedel aufgekommen ist, in den 50er Jahren, hat er für einen Töfschnee das empfohlen. Und Wedel kannst du? Fragt Jules ehrfürchtig. Da sagt ihm Zenni, «Lass, mein lieber Giulio, ich merke, du willst mit Frägeln einfach die Abfahrt rausstüdeln. Ist dir denn so zuwider, mit mir als Begleiter den Hubel anzukurven?» Das wirkt. Jules nimmt sich augenblicklich zusammen und beteuert, «Nein, nein, es sei doch schön mit dir. Er hat aber eben das Problem, dass er fast nur den Stemmbogen kann. Und das sieht doch einfach so blöd aus. Mit dem Stemmbogen kommst du überall durch. Darum mach einfach den richtig, mit sauberer Gewichtsverlagerung und guck schön das Gleichgewicht zu behalten, wenn du geradeaus fährst. Gang in die Knie und gib keine Rücklage. Alles andere üben wir später.» Und Annie fährt ihrem Schatz nicht davon wie seiner Zeit der Lopsiger. Sie fährt ihm schön voraus und guckt ging, ob er nachher kommt. Und so landet man dann nach zwei Verschnaufpausen tatsächlich sturzfrei im Talboden, wo gerade neben Bären das Postauto fährt für Ufe zu Trummersladen. Allerdings erst in anderthalb Stunden. So Leute, das wär's gsi für heute. Gleich schon kommt der nächste Abschnitt. Hat sich gefallen, schreibt mir's. Es nimmt mich Wunder, glaubt mir's. Vor allem, leset, tut nicht zu wüst. Jetzt lebt wohl und tut nicht zu wüst. Euer Hans-Jürg Zink.